Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl
und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr. Hallo miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast «Converse». Es ist in zweifacher Hinsicht eine letzte Ausgabe, nämlich es ist die letzte Ausgabe in unserer Reihe zu den sieben Todsünden. Wir werden uns heute mit der siebten Todsünde befassen, oder zumindest das, was wir jetzt als siebte noch behandeln. Und es ist die letzte Ausgabe vor einer grösseren Sommerpause. Und Stefan, welche Todsünde passt dann besser vor einer Pause als?
Ja, natürlich Trägheit oder Faulheit oder der Müßiggang, genau, Wo heute dran ist. Vielleicht noch gerade Völlerei könnte damit konkurrieren, aber ich finde es wunderbar, dass das jetzt so aufgegangen ist. Und vielleicht liegen dir schon irgendwo auf einem Badtüchle am Strand oder geniessen gerade den Sonnenaufgang in den Bergen oder was auch immer. Und da ist doch jetzt schön, sich auch ein bisschen über Trägheit Gedanken zu machen.
Und ich glaube, Trägheit ist eine von diesen Todsünden, wo man wahrscheinlich am meisten etwas damit verbindet, was nicht unbedingt gemeint ist. Oder nur in einem ganz kleinen Anteil gemeint ist. Mit Trägheit tun wir, denke ich, ganz schnell mal einfach Faulheit verbinden, nichts machen. Trägheit, damit ist aber viel, viel, viel mehr gemeint. Genau. Also das geht von mutlos sein und feig sein, über schwermütig sein, gleichgültig sein, gelangweilt sein. Also da ist ganz, ganz viel drin. Sein, abgestumpft sein, ganz genau. Ja. Es gibt auch das lateinische Wort, ich habe nicht herausgefunden, ob man es Akedia ausspricht oder Akedia. Ich habe beides gefunden, es kommt vom altgriechischen Akedia, wo eben einmal den Akzent auf dem I und einmal den Akzent auf dem E hat. Aber das E Akedia oder Akedia, das ist eigentlich das, was mit Trägheit gemeint ist, am nächsten kommt. Und da ist zum Beispiel auch Nachlässigkeit drinnen oder eben keine Sorge tragen.
Ah, okay. Ja.
Also da steckt viel mehr drin als einfach auf der faulen Haut zu liegen.
Also was auf jeden Fall ja nicht gemeint ist damit, ist so ein Gefühl. Oder? Also so, ich fühle mich ein bisschen träge heute Nachmittag. Das ist nicht damit gemeint. Oder so, ich wäre jetzt in der Stimmung für einen Mittagsschlaf. Das ist auch nicht gemeint damit. Und meine Vermutung ist ja, dass das eine von diesen Todsünden ist, die eine grosse Wandlung hat durchgemacht im Laufe der Geschichte. Ich glaube, das hat tatsächlich angefangen, also so mindestens bei den Chilevätern und auch bei den Wüstenvätern finden wir so die Idee, dass es um ein Unberührbarsein geht, also sich nicht berühren lassen von der Welt, von den Mitmenschen, von der Umgebung, wo gemeint sind damit. Und ich kann mir natürlich gut vorstellen, dass dann so in der frühen Neuzeit auch so ein bisschen im Zug vom protestantischen Arbeitsethos, wo ja nicht nur im Protestantismus ist geblieben, damit so etwas geworden ist wie, du bist einfach ein fauler Sack. Und es ist auch so etwas, Sibi, wo ich finde, dass jetzt für einen ist, ich habe das ja immer sehr gelobt, gegen Tugend wirklich nicht so gut passt. Weil gegen Tugend zu der Trägheit wäre ja Fleiss.
Das habe ich eine andere Gegentugend.
Ah, sag.
Ja, Achtsamkeit.
Ah, okay. Aber dann hast du wahrscheinlich irgend so etwas Modernes gefunden mit so Einhörner und guten Sprüchen auf Instagram.
Nein, gar nicht. Aber wir kommen noch darauf, warum ich behaupte, Achtsamkeit ist Gegentugend zu Trägheit. Wir kommen noch darauf.
Ah, das ist deine These.
Das ist meine These.
Ah, ja, super.
Das ist meine
super.
These. Nein, ich bin nicht bei Sprüchen auf Instagram und okay. Wie heisst die App, die so bekannt
nein,
ist,
Calm, doch,
mit denen. Mit denen
wenn ich mich damit vorbereitet habe, dann habe ich so auf katholischen Unterrichtsseiten so ein bisschen geschaut, zu diesen sieben Todsünden. Und dort gibt es immer so Tafelbilder, wo nachher die sieben grossen Tugenden den sieben grossen Todsünden gegenübergestellt sind. Und dort ist eben zu der Trägheit ist nachher der Gegentugend eben der Fleiss.
Okay, das würde ich jetzt nicht sagen. Das da, glaube ich, ist Trägheit ich würde jetzt sagen, falsch verstanden, aber zumindest nicht in ihrer Gänze erfasst. Also das, ja, was du vorher gesagt hast mit der Historie, das ist ja wirklich sehr spannend, wenn man sich überlegt, dass Trägheit etwas war, was sich der Mensch einfach sehr lange gar nicht können leisten konnte. Also solange er musste ums nackte Überleben kämpfen als Jäger und Sammler, wäre Trägheit einfach tödlich gewesen. Und wo sich dann ein Gesellschaftssystem entwickelt hat oder etabliert hat, wo gewisse Menschen sich haben können leisten, andere Menschen für die eigenen Dienste zu brauchen oder auch zu missbrauchen, haben sich natürlich zum ersten Mal Menschen auch können erlauben, nichts zu machen, oder? Mhm. Also, weil sie andere hatten, die für sie geschafft haben, die ihnen das, was sie zum Leben brauchen, beschafft haben. Und da ist dann die Trägheit fast zur Tugend geworden. Also, genauso, wie die noble Blässe ein Schönheitsideal war und sicher nicht, wie man das heute eher wieder hat, die brünte Haut, weil brünte Haut hat geheissen, du schaffst von aussen. Du musst irgendwo im Schweiße deines Angesichts dein Brot verdienen, und noble Blässe hat geheissen, du hast eben andere, die in der Sonne für dich krampfen. Und das, was ich noch aus der Kirchengeschichte weiss, ist, dass natürlich dann das Gegenbeispiel, Lebensbeispiel zu einem trägen Lebensstil, wovon man vor allem dann auch in der römischen Antike ja wirklich fast pervertiert hat, teilweise, mit dem Entstehung vom Mönchtum gekommen ist. Am Ausgang von der Antike, frühes Mittelalter, ora et labora, oder? Die Regeln von Benedikt von Nursia, also dass eben zum Schaffen nicht nur, in Anführungsstrich, beten gehört und sich der geistigen Tätigkeiten oder geistlichen Tätigkeiten hingeben, sondern dass eben auch das Labora, also das tätige Schaffen, meistens auch wirklich eben mit den eigenen Händen etwas machen, dazugehört. Auch das irgendwo Gottesdienst ist. Und auch eine sinnvolle Tagesstruktur gibt. Und der Luther, und du hast es vorher angesprochen, andere Reformatoren haben das natürlich dann aufgegriffen und haben gesagt, dass ein tätiges Leben ist wichtig, das gehört dazu. Wie gesagt, das ist auch Gottesdienst. Auch der Luther, der betont hat, alle sollen in dem Stand bleiben, wo sie berufen worden sind. Und das weitermachen, was sie machen, und auch wenn es eine körperliche Arbeit ist. Und eben aus dem heraus hat sich natürlich dann das protestantische Arbeitsethos entwickelt, das letztendlich ja auch mitbegründend ist für den Kapitalismus.
Und bei dort ist es ja schon noch einmal so, also so die Idee von, es gibt einen Stand, wo wir drin berufen sind, oder so, das findet sich ja schon im Korintherbrief, also beim Paulus. Das selber hätte wahrscheinlich noch gar nicht gelangt, um so aus dem Fleiss, also aus dem reinen Fleiss, jetzt egal auf was er sich bezieht, eine Tugend zu machen. Sondern ich glaube tatsächlich, dass dort so ein kalvinistischer Einschlag ganz, ganz prägend war. Oder? Wo ja die Idee war, ich kann mir meines Heils quasi nicht gewiss sein, aber ob ich quasi in den Himmel komme oder nicht, ich sage es jetzt so ein bisschen vereinfacht, ist sowieso schon in alle Zeit vorbestimmt. Und mein Leben ist nachher dann eigentlich quasi wie das Buch, wo ich das drin ablesen kann. Also so quasi die Früchte von meiner Arbeit, das wäre dann so die moderne Übersetzung gewesen, zeigen, ob ich jetzt zu der glücklichen Welt gehöre oder zu den Elend Verworfenen. Und ich habe mir jetzt vorher überlegt, wo du hast gesagt hast, dein Vorschlag wäre, als Gegentugend zu der Trägheit Achtsamkeit zu nehmen, dass du dort wahrscheinlich wieder sehr, sehr nah bist bei dieser antiken Vorstellung von Trägheit. Weil jetzt zum Beispiel gerade so von Jesus, also gut, wir wissen ja nie ganz genau, welche Sprüche wirklich von ihm sind, aber bei Jesus kann man jetzt nicht sagen, dass er so einer war, der die ganz grossen Arbeitsmotivationsreden gehalten hat. Oder? Also so, dass sorgt euch nicht um morgen, so ist jetzt in einer Agrargesellschaft vielleicht nicht gerade die allerbeste Idee. Oder? Das ist vorher von Jäger und Sammler geschwätzt und nachher sind sie ja sesshaft geworden. Und ab dort kennen wir schon aus Josefs Novellen, oder? Dass sie irgendwie haben müssen Korn anlagern, dass sie also mehr produziert haben, als sie jetzt gerade brauchen. Und dort ist ja Jesus schon eher so ein bisschen eine Hippie-Figur gewesen, die so hat gefunden, nein, jeden Tag bringt wieder sein Ding. Hat es ja bis ins Unser Vater geschafft, mit unser tägliches Brot gib uns heute. Also nicht quasi irgendein Vorrat, den wir noch immer haben, sondern so eher ein bisschen von der Hand ins Maul. Und wenn man das als Bild nimmt, dann kommt man natürlich schon relativ schnell in die Nähe von einem Gegenbild jetzt von Trägheit, das gar nicht etwas zu tun hat mit «Ich möchte nicht stundenlang krampfen am Tag», sondern eher so mit dem «Ich bin nicht mehr berührbar für meine Umwelt, für meine Mitmenschen, ich bin irgendwo so hermetisch in mir selber abgeschlossen». Also so das in sich selber verkrümmt sein, das Inkurvatio in Sebse, wo ja nachher eigentlich quasi immer als Sündenfigur schlecht genannt worden ist. Und Achtsamkeit wäre ja dem gegenüber so die Öffnung gegenüber der Welt und dem Moment, oder?
Mhm. Und ich glaube, das steckt eben auch drin, dass in dieser Trägheit auch die Sorglosigkeit, und das ist ja etwas, was wir zuerst einmal positiv assoziieren würden, oder? Unbedingt. Also wer sorglos ist, ja, eben, der hat ein Leben, wo Sorgen nicht bestimmend sind. Aber es geht dort nicht um eine Sorglosigkeit, die so einfach ein befreites Gefühl in einem auslöst, sondern tatsächlich, dass man sich nicht mehr sorgt um seine Umwelt, aber unter Umständen auch um sich selber. Also es steckt schon auch beides drin. Und ich glaube, da möchte ich anknüpfen an das, was du gesagt hast, noch mit dem im Stand bleiben. Also jeder soll im Stand bleiben, indem er gerufen ist. Da ist natürlich auch eine politische Aussage drinnen. Also ich meine auch der Luther mit dem Bauernkrieg, oder, wo für ihn dann ganz schwierig gewesen sind, hat natürlich da auch wollen sagen, hallo, mir ist im Fall eine geistige Reformation und keine politische. Also wir wollen nicht irgendwie die ganz grossen politischen Umstürze, sondern bleiben doch bitte Bäuerinnen und Bauern und tun einfach die Bibel lesen und ich tue sie euch auch noch in die Sprache übersetzen, wo ihr könnt lesen. Und ich schaue auch, dass wir ein Schulsystem haben, dass ihr lernt lesen und schreiben, dass ihr sie könnt lesen, aber bitte bleibt weiter Bäuerinnen und Bauern. Und da drinnen steckt eben auch etwas, was in dieser Trägheit kann sein kann, nämlich ich akzeptiere das, was ist, an Ungerechtigkeit. Weil das System, das wo zumindest im Mittelalter, bitte, wir reden jetzt nicht, oder in der frühen Neuzeit, wir reden nicht von heute, sind einfach Bäuerinnen und Bauern die gewesen, die sehr benachteiligt gewesen sind, strukturell benachteiligt, benachteiligt vom Gesellschaftssystem, von dem feudalen System, das geherrscht hat. Und dort zu sagen, ja, eben bleiben in dem Stand, wo sie berufen worden sind, das ist eigentlich eine Art von Trägheit, eine Art von Akzeptieren, wie halt nun mal die Gegebenheiten sind, auch wenn sie unrecht sind. Und auch das steckt drinnen in dieser Trägheit, das nicht zu machen. Und auch da, finde ich, ist Gegentugend Achtsamkeit in dem Sinne jetzt weniger Sinnsprüche und bitte tun 3 Minuten tief ein- und ausschnaufen, sondern sei achtsam gegenüber den Strukturen, die herrschen, oder? Und schau an dort, wo eben Menschen strukturell benachteiligt werden. Also auch das, finde ich, steckt in dieser Trägheit drinnen. Und dann sind wir eben auch bei der politischen Dimension, die mit dieser Todsünde verbunden ist.
Ja, voll. Und ich glaube, so eine der grössten Trägheitsfallen, die das Christentum selber hat, ist so die grosse Fokussierung auf ein anderes Leben nach dem Leben, ein Jenseits, ein Leben nach dem Tod. Und das ist sowieso faszinierend, dass das so etwas ist, was jetzt eigentlich in den Evangelien eine mega kleine Rolle spielt.
Genau.
Wo wahrscheinlich jetzt Jesus nicht einmal irgendwie hätte können 10 Minuten ernsthaft darüber reden, weil es ihn einfach gar nicht so gepackt hat, das Thema.
Genau.
Hat irgendwie darüber auch wirklich nicht viel gewusst. Das sagt er auch an einer Stelle, dass er eigentlich auch nicht so genau weiss, wie das ist. Dort schaue ich dann jemand anders. Sondern er war ja völlig angetrieben von dieser Idee vom Reich Gottes hier werden. Also, und ich glaube, insofern ist eigentlich etwas ganz, ganz Absurdes passiert. Die Reich-Gottes-Idee hat man relativ schnell schon aufgegeben. Also Sklaven bleiben Sklaven, Prostituierte bleiben Prostituierte. Also es ist im Prinzip alles total gesellschaftsstabilisierend gewesen. Auch wenn heute Kirchengeschichtler immer wieder gerne hervorheben, dass dann das Christentum schon eine grosse Revolution hat gebracht, was Frauen und so geht, das stimmt schon. Aber es ist jetzt nicht etwas gewesen, was als gesellschaftliche Revolution zuerst mal auftreten ist. Aus dem raus haben wir nachher eine geschichtliche Entwicklung gehabt, wo im Prinzip das ganze Motivations- und Hoffnungsmoment vom Reich Gottes, das in dieser Welt sollte passieren, irgendwie auf somewhere else verlagert hat. Nämlich irgendeinen Himmel oder whatever. Mhm. Und was passiert ist, ist, dass an die Stelle vom Reich Gottes ein System getreten ist, wo aus einer totalen Eigenlogik einfach fließt, etwas Höchstes geworden ist. Also so das, was der Weber nachher mit dem Kapitalismus beschreibt, wo es gar nicht darum geht, dass du etwas produzierst, weil du das brauchst oder jemand anderes das brauchst, sondern wo produzieren und Arbeiten zu einem reinen Selbstzweck wird. Oder? Mhm. Und dort ist wirklich etwas Verrücktes passiert in unserer geschichtlichen Entwicklung.
Also ich würde das alles unterschreiben und würde es noch ergänzen durch das. Oder? Wir haben akzeptiert, dass wir nun halt die Strukturen haben, die da sind. Wir haben damit auch alle Ungerechtigkeit, die in dem kapitalistischen System zum Beispiel einfach drin ist, haben wir akzeptiert. Und wir haben den Menschen noch perfiderweise immer wieder suggeriert, du musst nur genug fleissig sein. Dann schaffst du es auch zu denen, die Erfolg haben, oder? Was nicht stimmt. Genau. Was einfach absolut nicht stimmt. Du kannst strukturell so benachteiligt sein. Du kannst aufgrund von dem, wie du aufwachst, was du für eine Hautfarbe hast, whatever, you name it, kannst du so benachteiligt sein, dass mit ganz viel Fleiss du es schlichtweg nie schaffst, zumindest in dem Maß finanziellen Erfolg kommen, wie das dir suggeriert wird im berühmten Satz, jeder ist seines Glückes Schmied, oder? Das ist einfach nicht wahr. Und das würde ich auch sagen. Wir haben die radikale Botschaft von Jesus ins Jenseits verlagert, weil sie schlichtweg uns zu anstrengend ist, da wirklich zur Umsetzung zu bringen, weil sie nämlich von uns würde erfordern, dass wir ganz vieles von unseren Privilegien abgeben, dass wir wirklich eine Revolution hätten in vielerlei Hinsicht. Und da ist der Mensch seit anhin immer zu bequem gewesen und hat gedacht, nein, das ist dann alles mal jenseitig und das ist nur jenseitig gemeint, was nicht stimmt. Und das ist auch etwas, was mich immer wieder beelendet, wenn man mit Leuten über, ich muss jetzt ganz weit fassen, Religion redet, oder? Mhm. Da kommt im Fall so schnell, ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod. Da denke ich immer, also es ist jetzt auch nicht unbedingt die Hauptfrage von der Religionen, sondern es geht darum, wie lebe ich angesichts der Gewissheit vom Tod? Wie lebe ich damit, dass ich eben nur eine beschränkte Zeit auf dieser Welt zu gut habe? Aber es ist genau das, auch die biblischen Texte, wie du es vorher gesagt hast, auch die Evangelien, es geht doch dort nicht ums Leben nach dem Tod, es geht ums Leben vor dem Tod und wie wir das möglichst lebensstiftend, wie sagt man dem, lebenswürdig gestaltet, um das geht.
Und ich glaube eben auch dort drin ist Trägheit wirklich das richtige Wort. Also so, dass nicht mehr sich mitreissen oder bewegen an dieser Gerechtigkeit oder, wenn man es anders sagen will, an dem Reich Gottes mitschaffen und mitzuwirken, sondern sich irgendwo so gesettelt zu haben in so einer bürgerlichen Wohlfühloase, oder?
Mhm, ganz genau.
Und genau die sind ja aber nicht die, die unter dem Verdacht stehen, faul zu sein. Also so der gut bürgerliche obere Mittelstand, der muss ich ja nie sagen, die sind eigentlich recht faule Säcke. Aber höchstwahrscheinlich wäre ich im Ursprungssinn, wie die Todsünde gemeint ist, wahrscheinlich eher die Haltung bezeichnet. Also jetzt jemand, der resigniert und sagt, shit, ich habe ja die Möglichkeiten gar nicht in diesem Leben noch etwas zu machen, ich gebe auf. Also nicht die Resignation. Und Sibyl, mir ist etwas aufgefallen, was ich ganz, ganz gefährlich finde, wenn wir das Wort Trägheit brauchen, weil ich ein bisschen Angst habe, dass das so könnte in die Nähe geraten, das wäre jetzt wie ein zweites Feld, das wir könnten aufreissen, zu dem, was man so klinisch gesehen würde, die Depression nennen. Also Leute, die, ich bin kein klinischer Psychologe, aber ich probiere quasi so in Wort zu fassen, was meine Angst wäre. Also, dass wir jetzt quasi Menschen, die eine klinische Depression haben, die genau vielleicht von dem her mal rühren, dass sie eben wie zu offen sind für die Welt, dass zu viel auf sie einprasselt, dass der Filter zu weitmaschig ist, was sie haben, also wo eigentlich gerade wahnsinnig berührbar und sensibel sind für das, was passiert, dass man denen eigentlich noch sagt, ja, also gell, könntest du jetzt auch mal einen Ruck geben, oder? Und ein bisschen etwas probieren. Also gang doch jetzt einfach mal 10 Minuten joggen, du siehst dann, es wird wirklich besser. Weißt du, also, es gibt doch das immer, so die wahnsinnig gut gemeinten Ratschläge von, ich bin manchmal auch schon traurig gewesen, aber dann bin ich ein bisschen ins Gym und nachher ist es besser gewesen. Weißt du, oder irgendwie so, oder?
Also ich bin froh, dass du das Stichwort Depression bringst, weil es ist tatsächlich so, dass man Trägheit irgendwie könnte mit dem in Verbindung bringen und ich denke, es ist wirklich ganz wichtig zu sagen, dass das überhaupt nicht die Meinung ist, dass das ganz verschiedene Phänomene sind und ja, das, was du beschreibst, ich meine, das ist nicht nur, ja, für einen Strich nur bei der Depression so, dass Menschen zum Teil völlig sinnlose Vorschläge gemacht werden. Dort muss man natürlich auch sagen, das darf man auch nicht immer nur gerade als wie soll ich sagen, als bösen Vorschlag verstehen. Nein, das ist manchmal wird das mit den besten Absichten gemacht und ist einfach Ausdruck von Unkenntnis, was eine Depression ist. Also es gibt ja wirklich Menschen, die das gut meinen, wenn sie das sagen, aber ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man das nochmal betont, dass man einem depressiven Menschen ganz bestimmt oder einem Menschen, der an einer Depression erkrankt ist, ganz sicher nicht muss sagen, geh doch ein bisschen an die frische Luft und ein bisschen genug Wasser trinken und weißt, du sollst halt wieder mal schlafen, oder? Weil zum Beispiel gerade Schlafen etwas ist, wo ja dann meistens Menschen mit Depressionen gar nicht mehr gut können. Das ist aber auch etwas, wo ein Mensch mit Angst, Panikstörung erlebt und man ihm sagt, schau mal, das gibt doch gar keinen Grund, dass du Angst hast, das ist doch gar nicht so das Problem. Die Menschen machen dir doch gar nichts, wenn du jetzt in die Stadt gehst. Warum denn? In Zürich gibt es ja gar kein Verbrechen oder so.
Grosse Plätze einfach sind okay.
Ja, das ihm hilft einfach gar nichts. Ich glaube, dort hilft es wirklich, dass man die Menschen, wo man das Gefühl haben, da ist so eine Erkrankung vor, einfach in professionelle Hände gibt. Und wir wissen alle, dass seit der Pandemie das ganz schwierig ist, weil alle Psychologinnen und Psychologen, Psychiaterinnen und Psychiater
überlaufen sind.
Also wirklich monatelange Wartefristen sind, was schlimm ist, was nicht darf sein, weil das echt über Leben und Tod kann entscheiden, wenn jemand, oder wie lange eben jemand muss warten. Aber ich glaube, da sind wir alle angehalten, einfach zu versuchen, diesen Leuten professionelle Hilfe zu vermitteln, weil das sind Krankheitsbilder.
Mir ist einfach wichtig, dass es nicht etwas ist, weißt, was nachher noch so religiös oder spirituell irgendwie aufgeladen oder deutet wird. Das ist ja wirklich eine Gefahr, oder? Wenn man jetzt so ein bisschen unverblümt von einer Todsünde redet, Beträgheit, dass man dann nachher denkt, ja, das hat doch auch etwas zu tun mit dieser ewigen Niedergeschlagenheit, die ich da bei der Frau Müller sehe oder so. Also weißt, das ist, ich glaube einfach, das ist ein rechter Fallstrick, weil dort machst du sicher nichts gut für irgendjemanden.
Nein, und ich bin froh, hast du das aufgebracht und hast das gesagt. Was ich auch noch spannend finde, ist, bei dieser Trägheit, ich kann dir nicht mehr genau sagen, wie es heisst, aber es ist so der Spur nach, es ist die Sünde zur Mittagszeit.
Ja, genau.
Gell, hast du das auch gelesen?
Mhm. Das ist uralt.
Ist uralt, genau.
Der Dämon zur Mittagsstunde.
Der Dämon zur Mittagsstunde. Und zwar die Mittagsstunde ist so angesetzt zwischen dem 10 Uhr am Morgen und dem 2 Uhr am Nachmittag. Also dann, wenn es am heißesten ist, wenn es das Licht am intensivsten ist. Und es ist so ein bisschen das auch damit gemeint, dann, wenn einfach alles so mega unangenehm ist. Also um Mittagszeit ist man meistens auch hungrig und durstig und es ist heiß und ich mag nicht und ich habe keine Lust. Und das steckt auch da drin. Also das so, dass die Vorstellung von mir ist nichts Leben, nichts recht im Leben. Es ist alles zusammen mega mühsam. Und, und aufgrund von dem, dass alles mega mühsam ist, habe ich auch überhaupt keinen Bock.
Ja.
Und ich glaube, auch da drin ist eben, oder auch wenn man die Trägheit so versteht, ist ein Stück weit Achtsamkeit gegen Tugend. Nämlich achtsam zu sein auch gegenüber dem, was gut ist. Also wir haben ja teilweise, das ist auch ein bisschen abhängig von der Persönlichkeit oder vor allem von der konkreten Lebenssituation, aber so ein bisschen Tendenz, das Glas halb leer zu sehen. Und uns dort, oder zumindest uns dort darauf zu fokussieren, wo das Zeug eben nicht funktioniert, wo das Zeug mühsam ist. Und verstehe mich richtig, das soll man auch machen. Das haben wir jetzt gerade vorher auch gesagt, dass in der Achtsamkeit auch drinsteckt. Ich muss eben dort anschauen, wo es tatsächlich nicht gut ist. Aber ich glaube, wir sind doch auch angehalten, immer wieder, und das haben wir ja auch schon mehrfach auch in dem Rahmen miteinander diskutiert, dort anzuschauen, wo ganz vieles gut ist. Mhm. Und wo in unserem Leben ganz vieles uns auch, um es jetzt fast schon theologisch zu sagen, geschenkt ist und den Blick auch ganz bewusst dort anrichten und aus dem, was gut ist, auch wieder neue Energie zu schöpfen. Also ich glaube, auch in dieser Hinsicht ist Achtsamkeit gegen Tugend zur Trägheit.
Ganz genau, oder? Ich wollte jetzt sagen, wenn du jetzt ein Beispiel nimmst, so klassisch Suppenkoma, wo in der Mittagsstunde kommt, dann wäre es eben genau eine schlechte Idee zu sagen, ja, aber jetzt muss ich mich halt einfach aufraffen und etwas machen. Sondern man merkt, dass gerade Länder, die relativ lang heisse Phasen haben und nicht nur ein paar Sommerwochen, längstens so etwas kulturell eingeplant haben wie eine Mittagsruhe.
Siesta.
Wo Siesta machst, oder? Und das ist,
aus längeren
Sommerferien in Sizilien ist das die einzige Art, einigermaßen gesund zu überleben dort. Also sogar wenn du Ferien machst, oder? Es geht einfach gar nicht anders. Und Dort fände ich es eben nachher ganz, ganz blöd, wenn man jetzt auf so etwas so reagiert, dass man sagt, ja, jetzt muss ich einfach quasi fake it till you make it. Oder? Also ich stand jetzt her und sage, ich bin fit und jetzt mache ich das und so. Das wird mindestens langfristig nicht gut gehen. Ja. Und darum und ist eben Fleiss so blöd. Fleiss finde ich ist überhaupt keine Tugend. Fleiss ist so etwas für die Dummen, die nicht überlegen, was sie eigentlich machen sollten. Und dann sind sie einfach mal fleissig. Also Fleiss finde ich wirklich so etwas ganz, ganz Doofes, was nie hätte dürfen schaffen, so ein höchst gesellschaftliches und kulturelles Ansehen zu haben, wie es das jetzt hat. Weißt, ich finde so Commitment zum Beispiel ist etwas Tolles. Oder Zuverlässigkeit. Oder Verbundenheit mit Leuten, wo man zusammen ein Ziel erreichen will. Das finde ich alles ganz, ganz hohe Wert. Aber Fleiss, das ist so etwas, was ich irgendwie schon in der ersten Primarschulklasse habe geschnallt, dass das Dümmste ist, wo wir irgendwie das 50. A haben müssen nachfahren, oder? Das ist wirklich, also in diesen schönen Schreibheften, aber, das ist Fleiss.
Ja, aber du kennst den berühmt gewordenen Spruch von Roger Federer, oder? Also, 10% ist Talent und 90% ist Fleiss, um wirklich Spitzenleistungen zu erbringen. Also, dass du halt eben 10-mal das anschreibst oder 20-mal das anschreibst oder 100 oder 1000-mal das anschreibst, bis es einfach perfekt ist. Also, alle, die irgendwelche Spitzenleistungen gerade im Sport erbringen wollen, kommen ohne Fleiss gar nie an. Also, Fleiss als, einfach auch als vielleicht fast schon stupide Wiederholung vom immer gleichen Vorgang, um das zu perfektionieren. Ich glaube, um Perfektion zu erlangen, braucht es Fleiss.
Ich weiss, das passt das zum Roger Federer, dass er das gesagt hat. Aber ich würde jetzt Folgendes entgegnen. Ich glaube, dass das, was man nachher so Fleiss nennt, eigentlich eine Mischung ist aus einer verdammt privilegierten Situation, dass du so viel Zeit hast, um das zu machen. Das ist das eine. Und das andere, dass du eine ganz, ganz starke Leidenschaft hast und eine intrinsische Motivation, um das immer wieder zu machen. Weil es gibt, also weißt du, wenn es jetzt so wäre, dass einfach jeder, der 24'000 Mal den Aufschlag hat geübt, nachher einfach mit jedem zweiten Aufschlag ein Ass schlägt, dann wäre die Spitze im Tennis irgendwie sehr viel näher beieinander. Aber was man ja merkt, ist, dass die 10% Talent, oder? Das tönt so nach mega wenig. Aber das ist ja genau der Unterschied, ob du nachher davon kannst leben oder ob du nicht davon kannst leben. Das sind ja nachher genau die 10%. Und mindestens, ich würde sagen, so für die allermeisten Menschen ist es ja nicht so, dass sie würden sagen, ich trainiere fleissig. Also das hoffe ich mindestens. Es wäre mega tragisch, wenn man das Gefühl hat, man muss fleissig trainieren, sondern man sollte eigentlich mit Begeisterung trainieren. Und
ja, aber das ist zu idealistisch. Also ich glaube, jeder, der wirklich ernsthaft einen Sport macht, der weiss einfach ganz viel, es ist Knochenarbeit und du hast null Bock jetzt ins Training gehen und du musst einfach gehen. Und letztendlich trennt das tatsächlich in einer gewissen Art und Weise die Spreu vom Weizen, die halt die Beharrlichkeit haben und trainieren, mehr als andere auch trainieren, die sind teilweise erfolgreicher als eben dann andere, die weniger trainieren. Klar, ich gebe dir recht, es braucht sicher ein Talent, aber wie viel Fleiss und wie viel Talent der Anteil ist, der nachher zum Erfolg führt, das weiss ich nicht. Ich kann übrigens Fleiss, ich tue das nicht so negativ konnotieren
wie du. Ich
finde, Fleiss ist doch auch irgendwie die ernsthafte Beschäftigung mit etwas. Also fleissig an etwas dran sein, beflissen sein, da steckt doch auch, glaube ich, etwas drin, wo du auch würdest sagen, das ist positiv. Also sich wirklich ganz ernsthaft...
Das wäre aber
ernsthaft.
Leidenschaft für mich.
Das nein, nicht unbedingt, Leidenschaft. Weil Leidenschaft, also ich glaube, Leidenschaft kann zu Fleiss führen. Ich glaube, wenn du für etwas Leidenschaft hast, bist du dort auch fleissig. Aber fleissig ist, da steckt drin, du machst es auch dann, wenn du null Bock hast. Du machst es einfach, weil es die ernsthafte Beschäftigung mit dem erfordert. Ich glaube, aus Leidenschaft erfolgt Fleiss, aber ein leidenschaftlicher Mensch ist nicht unter Umständen noch nicht fleissig. Und dann ist er halt vielleicht auch nicht erfolgreich, in dem,
nein,
wo er eine Leidenschaft
recht,
dafür hat.
Völlig recht.
Aber ich würde es nicht so abwerten, der Fleiss. Und ich glaube auch übrigens, wir alle kommen nicht durchs Leben, wenn wir nicht immer wieder auch fleissig sind. Also wenn wir uns ernsthaft mit etwas beschäftigen und einsetzen, wo uns jetzt nicht immer so wahnsinnig viel Freude und Bock macht. Also sonst
nein, aber weißt du, das ist ja wie nochmal etwas anderes. Also wenn man jetzt würde sagen, Fleiss ist einfach eine mega, mega tolle Sache, dann würde man ja eigentlich so wie sagen, es geht um das Verhaltensmuster, etwas immer und immer und immer und immer wieder zu machen. Und dort drin sehe ich keinen Sinn. Wenn jetzt aber jemand sagt, ich mag zwar heute nicht trainieren, aber ich weiss, es geht jetzt noch 6 Monate bis zu den Olympischen Spielen und darum mache ich das. Dann finde ich, ist das nicht einfach Fleiss, sondern ist das irgendwo ein Commitment zu haben zu einem Ziel, das man sich gesetzt hat. Und auch wenn man jetzt gerade nicht in Stimmung ist, das zu machen, macht man es nachher trotzdem. Mhm. Oder du bist aber in einer Beziehung und weisst, ich muss jetzt dort etwas investieren, weil wir gehören zusammen und wir sollten das irgendwie auf die Reihe bekommen. Dann ist es für mich quasi nicht Fleiss, sondern das ist eine Art Commitment. Und wenn ich jetzt an andere denke, einfach so Fleiss um einen Fleiss willen, dann denke ich so an chinesische Eiskunstläuferinnen. Das ist absolut perfekt. Sie können das etwa 9 Monate aushalten an der Weltspitze und dann sind sie kaputt. Und es ist null kreativ. Und im Bartanz ist es nicht schön zum Anschauen. Oder Fleiss ist für mich der Ronaldo und nicht der Messi. Also der Messi ist für mich Leidenschaft und der Ronaldo ist Fleiss.
Ja, ich würde es nicht so sagen. Also ich würde sagen, beide sind fleissig, aber du findest jetzt einfach das Spiel vom einen findest du dynamischer oder vielleicht leidenschaftlicher oder virtuoser. Und das andere ist für dich das, was man immer am deutschen Fußball auch vorgeworfen hat. Also zumindest, was ich mit meinen sehr bescheidenen Fußballkenntnissen mitbekommen habe, dass es so ein wenig leidenschaftlicher, so ein fast ein mechanischer, ein taktischer Fußball ist.
Ja, eben.
Siehst, also dort, wo sie nicht in Katar stattfindet, und ich noch die WM geschaut habe. Also, das, ich glaube, das ist wirklich, ich würde Fleiss nicht so abwerten, wie du das siehst. Ich glaube auch, das, was du, das Beispiel, das du gemacht hast mit der Beziehung, ich meine, das ist ein Stück weit dann eine Fleissarbeit, dass man halt trotzdem dranbleibt und sich trotzdem weiter mit dem beschäftigt. Ich finde nicht, dass Fleiss so stupid ist, wie du das jetzt darstellst.
Okay, also ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, mit Blick auf die Uhr, weil jetzt sind wir ja doch eine halbe Stunde lang ganz fleissig und zum Teil sogar leidenschaftlich gewesen und haben uns dem Thema von der Trägheit gewidmet. Sibyl, vielleicht Abschlussfrage, Trägheit heute noch Todsünde und wenn ja, inwiefern?
Als gegen Sünd, sagt man dem, zur Tugend Achtsamkeit.
Okay.
In verschiedener Hinsicht. Also dann, wenn ich unachtsam durchs Leben gehe, wenn mir die Sachen egal sind, wenn ich auch dem Leben gegenüber und meiner Lebenskraft gegenüber unachtsam bin und die auch nicht entsprechend einsetze, sondern mich da tatsächlich irgendwo in so eine Trägheit verfangen lasse, dann glaube ich, dann ist das insofern sind, als dass das wirklich fürs Leben in verschiedener Hinsicht nicht förderlich ist, fürs eigene nicht und auch nicht für das um einen herum. Und du? Was würdest du sagen?
Ich würde immer noch sagen, es ist Sünde. Und zwar genauso in dem, dass ich nicht offen bin für das, was um mich herum geht. Dass ich nicht sehe, was für Chancen das Leben bietet. Aber ich würde es ganz, ganz fest abgrenzen gegenüber allem, was irgendwie psychische Erkrankungen sind. Und ich würde es ganz fest von allem abgrenzen wollen, was nicht Fleiss ist.
Also wir wünschen dir, Stefan, von Herzen einen Sommer, wo du überhaupt nicht fleissig sein musst.
Ja, das würde ich machen.
Wo du deine Leidenschaften kannst frönen und alles das, was du erlebst, eben nicht als Fleissarbeit erlebst, sondern im positivsten Sinn als Müssiggang. Ich freue mich sehr, wenn wir uns nach dieser Sommerpause wiedersehen. Wann das genau ist, das wissen wir noch nicht. Dass wir uns wieder sehen, respektive hören, das wissen wir. Es wird wahrscheinlich irgendwann Mitte, Ende August sein. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderbare Sommerzeit.
Genießt es. Ciao zusammen.
Tschüss miteinander.